Alle zwei Wochen. Der Stadtpodcast von der FDP. Zürich, komm mit.
Das ist die 5. Ausgabe vom FDP-Stadtpodcast. Zürich kann mehr, lokal, kontrovers und munter unterwegs. Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend miteinander. Wenn ihr kürzlich in einem Zürcher Stadtspital gewesen seid, im Trümli oder auch in der Weide, dann seid ihr in einem ganz besonderen Spital gewesen, das es so sonst fast nicht gibt. Warum das so ist, schauen wir heute anschauen. Wir reden über Gesundheitspolitik, damit auch über die zwei Abstimmungsvorlagen, die wir am 9. Juni darüber abstimmen, die zwei Krankenkasseninitiativen. Wir fragen, bringen die wirklich das, was sie versprechen? Oder bleibt es eben nur beim Versprechen? Wir reden natürlich auch darüber, was ist die FDP-Gesundheitspolitik, wo sieht die FDP-Sparmöglichkeiten. Und das machen wir mit zwei Gästen heute. Das ist einerseits Deborah Wettstein, Gemeinderätin von der FDP aus dem Kreis 4. Du hast auch mal als technische Assistenz geschafft im Operationssaal, wenn ich das richtig notiert habe. Hast also ein bisschen Insight von Spitälern und ein Spitalprofi. Daniel Ritz, Direktorin von der Schultestklinik, auch in der Stadt Zürich, aber ein Privatspital.
Ja.
So. Deborah, die erste Frage an dich, und das ist ein bisschen eine angriffige Frage. Dein Parteikollege, der Ständerat Damian Müller, hat kürzlich verkündet, dass er Verwaltungsratspräsident wird von der Lux Spitalgruppe in der Innerschweiz, betreibt unter anderem das Kantonsspital Luzern. Dann hat es viel Empörung gegeben, Interessenskonflikt, Lobbyismus ist der Vorwurf gewesen, weil er gleichzeitig als Ständerat auch Präsident ist von der Ständerätlichen Gesundheitskommission. Und er hat tatsächlich dann das Mandat, bevor es angetreten hat, wieder abgegeben. Was ist dein Kommentar zu dem Ansinnen von deinem Parteikollegen?
Grundsätzlich ist auch zu erwähnen, dass es auch ganz gut ist, dass es in der Schweiz ein Milizparlament gibt. Es soll ja auch bereits Wissen und auch Kenntnis geben bei den Menschen und auch Personen, die auch Verwaltungsratsmandat machen und auch ein bereits Wissen haben oder die, die in den politischen Ämtern sind. Und die Interessenskonflikte sind auch abgewogen worden und es ist ein Druck von der Gesellschaft. Es gibt dann auch gewisse, die das nicht so mögen. Und ich kann es nachvollziehen, dass er dann den Schritt so gemacht hat. Und es kann auch sein, dass das halt so mal kommt. Und dann die Entscheidung muss halt neu fällen.
Aber ist noch gleich ein bisschen auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen unsensibel in so einer hochpolitisierten Thematik wie der Gesundheitspolitik, wo es wirklich auch viele Interessensgruppen gibt, Lobbygruppen, gerade von Spitälern, von Ärzteschaft, von der Pharma, von den Patientinnenorganisationen, dort das Amt anzunehmen, wenn man in der Bundespolitik, wo genau die Themen schlussendlich behandelt und auch bestimmt, ein Mandat übernimmt. Ist das nicht ein bisschen blauäugig vielleicht gewesen?
Also, wie gesagt, die Interessenskonflikte sind auch abgewogen worden. Und was auch wichtig ist, zu sagen, er hat auch dann ja, für sich entschieden, das geht so nicht, aber auch wenn er es angenommen hätte, hat er gewusst, wann muss er jetzt auch in den Ausstand treten, bei gewissen Entscheidungen. Das ist dann auch als Verwaltungsratspräsident auch so. Das kann man machen und da, denke ich, hat er auch die Erfahrung, dass er wüsste, wo müsste jetzt in den Ausstand treten und auch gewusst hat, das lässt sich auch vereinbaren mit seinem Amt als Ständerat.
Ich will noch ein bisschen weiter bohren auf dieser Thematik. Einflussnahme der Gesundheitspolitik, wirklich ganz wichtig. Sie als Spitaldirektorin oder du als Spitaldirektorin, ich behaupte jetzt einfach mal, auch ihr mit H+, versucht natürlich auf Politik, die schlussendlich auch ein Faktor ist bei der Ausgestaltung der Krankenkassenprämie, Einfluss zu nehmen. Und ich behaupte jetzt sogar nicht nur einfach im Interesse des Patienten, sondern auch im Interesse von eurem Unternehmen.
Ja, also da gebe ich dir natürlich dahingehend recht, oder? Wir sind eine grosse Form von einer grossen Branche, oder? Also wir haben einen Haufen Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten. Wir haben auch einen Haufen Leute, die im Gesundheitswesen tätig sind. Und natürlich ist das klar. Ich meine, dann nimmst du natürlich politischen Einfluss, dass du hoffst, dass du in deinem Unternehmen nachher auch einen direkten Vorteil kannst erwirtschaften, oder? Also, die Schultersklinik ist eine private, gemeinnützige Stiftung. Also, es ist nicht so, dass wir irgendwo herkommen, wenn wir Minus schreiben und können gerade die Hand aufmachen und irgendjemand zahlt uns nachher ein Defizit. Das kannst du eben vergessen. Das heisst also, wenn du eine private Trägerschaft hast, dann bist du darauf angewiesen, dass Politik auch wirklich so funktioniert, dass du eben auch davon leben kannst. Und alle deine Mitarbeitenden einen guten Job machen, die jeden Tag am Patienten oder der Patientin.
Jetzt sind wir voll im Thema drin, das ist auch gut so. Spitäler, viele schreiben Defizit immer wieder. Kantone decken die Defizit immer wieder. Der Kanton Zürich, natürlich, hat sich jetzt beim Spital Wetzikon gegen die Deckung entschieden. Grosses Aufschreien. Beim Kinderspital hat man gesagt, man gibt einen einmaligen Betrag. Das Defizit, das aufgrund von dem Ausbau entstanden ist. Du hast dich dafür stark gemacht. Ich habe es eingangs erwähnt. Das Stadtspital Priemli und Stadtspital Weid aus der Stadtverwaltung rausgenommen werden, weil, und das ist tatsächlich etwas sehr Außergewöhnliches, die beiden riesigen Stadtspitäler, das Trimmel hat einen Umsatz von etwa 600 Millionen, sind in der Stadtverwaltung eingegliedert. Du hast gewählt, dass es rauskommt. Linksgrün im Gemeinderat hat das abgelehnt, obwohl auch unser Gesundheitsdirektor, der GLP-Politiker Hauri, der Stadtrat, dafür war. Was hättest du dir von so einer Ausgliederung versprochen?
Das ist ganz wichtig zu sagen, also das Stadtspital Zürich braucht einfach einen grösseren unternehmerischen Handlungsspielraum. Das ist auch das, was wir auch seit über 10 Jahren auch fordern, seit der Einführung von DRG. Und es ist wichtig, dass ein Unternehmen wie dieser Grösse, ich kann nicht eine Dienstabteilung sein, wie zum Beispiel ein Steueramt, wo einfach ja, die normalen Prozesse hat, weil es muss können agil handeln, also so ein Stadtspital. Also der unternehmerische Handlungsspielraum ist auch so, dass eine Kooperation muss können eingehen, sie muss die Strategie bilden.
Gibt es ein konkretes Beispiel, das drin Sinn kommt? Was ist jetzt zum Beispiel eben schwieriger für die Stadtspitäler, weil sie in der Stadtverwaltung sind, im Unterschied jetzt zu der Schultestklinik?
Also die Strategie können sie nicht einfach so setzen und sie können nicht einfach vor allem operativ, müssen sie viele Gegebenheiten eben einfach wirklich auch am Parlament und Gemeinderat vorstellen. Und es gab vieles auch sehr lang. Also ich kann ein Beispiel nehmen, das Ambulatorium bei der Europaallee, das Gebäude, das gehört der SBB und das ist dann alles öffentlich, also öffentlich gemacht worden, weil man hat müssen, das ist ja so bei unserem System, das ist öffentlich. Und das ganze Prozedere, bis dann wirklich der Entscheid seitens Gemeinde gekommen ist, ja, das Geld wird gesprochen, der Standort darf so eröffnet werden.
Das Trimi hat das Ambulatorium
ja, gemacht. Das hat sie auch eröffnet, aber es ist ein sehr langer Weg und es werden auch viele Steine im Weg gelegt, weil es könnte ja auch ein Konkurrent kommen in dieser Zeit und sagen, oh, das ist ein super Standort, ich zum Beispiel die Schultestklinik, oh, ich mache jetzt das Ambulatorium, ich kann schneller entscheiden, das Geld sprechen. Und dann könnte man das so ein bisschen wie, ja, einem von der Nase wegschnappen, oder sozusagen.
Also sozusagen, die Spitalverwaltung ist viel komplizierter in der Stadtverwaltung. In der Stadtverwaltung ist nicht auf das eigentlich ausgerichtet, auf so grosse Betriebe, die eigene Investitionsentscheide möchten treffen, zeitnah möchten treffen. Der Gemeinderat hat Kompetenz bisher zu gewissen Apparaturen, dann noch Ja oder Nein zu sagen, tatsächlich. Irritierend und trotzdem, die Linke sagt, ja, aber nein, es braucht die politische Kontrolle von diesen Stadtspitälern. Man hat sogar Angst, dass es dann irgendwann zu einer Privatisierung käme.
Also es sind ja wie zwei Sachen. Also wir haben ja gefordert, jetzt sicher mal die öffentlich-rechtliche Anstalt. Das ist weit weg auch von einer Privatisierung. Es bleibt dann, der Besitzer bleibt dann auch die Stadt, ganz klar. Aber es ist nicht eine Privatisierung. Und mit der öffentlich-rechtlichen Anstalt hätte man auch einen Spitalrat können bilden. Also es ist nicht so, dass der ganze Entscheid wirklich auch auf dem Stadtrat oder am Departementsvorsteher, am Herr Andreas Hauri, wie du vorhin gesagt hast, auf seinen Schultern lastet. Weil ein Spitalrat, das ist ein Gremium aus Fachleuten, dort wird man reingewählt und die haben dann auch die Aufsicht, oder? Über den Direktor vom Stadtspital Zürich. Und dann haben die aber die operative Strategie, die sie bilden können, jetzt auch der Direktor, und kann dann auch wirklich die Kompetenz haben, für so viel Geld brauche ich jetzt für Investitionen. Und mit dem Spitalrat ist dann das dann auch
okay. Jetzt ja, ist das abgelehnt worden. Jetzt ist auch in der Verwaltung redet man jetzt darüber, dass man vielleicht irgendeine so eine Dienstabteilung mit Sonderkompetenzen allenfalls einrichtet. Aber ich glaube, das Thema ist klar. Agilität für ein Spital. Andrea, wie wichtig ist denn die Agilität? Eben, du führst jetzt ein Spital, das sehr gesund finanziell, sehr gesund da steht. Andere kann es antönt, öffentlich-rechtliche wie Wetzikon stehen eher schlecht da. Die Insel hat nur mal andere ganz grosse Probleme, auch Führungsprobleme, hauptsächlich vielleicht sogar Führungsprobleme. Was machst denn du mit deinem Team besser?
Ja, ich glaube, einfach, wir können selber, es ist schon so, wie du vorher gesagt hast, Deborah, also, wir können einfach selber gestalten. Wir müssen niemanden fragen. Wir haben einen 14-köpfigen Stiftungsrat und der entscheidet über die ganzen Investitionen. Aber wenn wir im Management können aufzeigen können, dass wir gute Ideen haben, dass wir in Kultur investieren wollen, dass wir in Gerätschaften investieren wollen, dass wir vielleicht sogar in einen Bau investieren wollen, wo ich immer sage, unter mir wird nie ein Stein bauen. Und man sieht jetzt, was daraus passiert, wenn wir anfangen bauen. Aber wir können selber entscheiden, wir können unsere Strategie können wir selber machen. Wir können sagen, hey, wir erschliessen das Feld oder das Feld. Wir müssen niemanden fragen. Also wenn wir können überzeugen, wir sind ganz normal, ein ganz normal geführtes Unternehmen wie in einer Aktiengesellschaft.
Gut, du sagst, ihr könnt unternehmerisch denken und unternehmerisch agieren. Da würde ich natürlich entgegenheben, jein, oder? Weil du hast eigentlich sichere Einnahmen. Die Leute müssen ja mit gewissen Sachen, also nicht, aber sie kommen mit gewissen Sachen zu dir. Euer Angebot ist gut. Ihr seid vor allem in der Chirurgie tätig. Und dort tut man auch einen grossen Unterschied. Jetzt gerade zu einem Wetzig oder zu einem Stadtspital, zu einem Unispital. Ich sage mal, ihr könnt rauspicken. Ihr könnt die Sachen rausnehmen, ich muss jetzt da niemand auf die Füße treten, wo einfachere medizinische Indikationen vielleicht haben. Ich möchte keinen Krebs machen. Ich mache Hüftgelenke, ich mache Prothese etc. Ich möchte nicht eine Notfallaufnahme betreiben. Also, ich könnte einfach dort hineingehen und sagen, da lässt sich einen guten Profit machen. Das ist wie wenn die SBB, ich würde sagen, wir fahren nur noch Zürich, Bern, Zürich und alles andere machen wir nicht mehr. Dort hast du einen Vorteil.
Nein, du hast überhaupt keinen Vorteil. Weil du musst genau gleich partizipieren, dass du auf die Spitalliste kommst. Die Eintrittshürden sind für alle gleich. Okay? Wir haben ausgewiesene Qualität. Mit 34 Forscher unterhalten wir von unserem Gewinn, den die Klinik erwirtschaftet und in die Stiftung zurückfließt, die wir 34 Forscher unterhalten. Das heisst, also, wir wissen zu jeder Zeit ganz genau, was wir für eine Qualität machen. Und das Image, oder, vom Rosinenpicker hat mit einer spezialisierten Klinik überhaupt nichts zu tun. Weil die Rosinenpicker-Klinik, so wie du sagst, ist nämlich die Klinik, die nachher die veroperierten Patienten im letzten Schritt wieder reoperieren muss. Es ist viel eine grössere Operation, als die erste Operation noch vielleicht nicht gut gegangen ist. Wir sind Spezialisten, wir werden von ausländischen Staaten angefragt, ob wir Patienten behandeln können, die sich niemand mehr getraut zu behandeln, beispielsweise im Segment der Wirbelsäulenchirurgie. Also, wir sind wirklich die Spezialisten, die sich dann an Sachen herantrauen, wenn sich niemand mehr anders herantraut. Mhm. Und deswegen ist es eben überhaupt nicht so. Und das sieht man auch in unserem Fallschweregrad, wo die Schulterklinik auch immer aus ist. Wir haben einen hohen Fallschweregrad. Eben genau gleich vergleichbar beispielsweise mit Wetzig oder auch beispielsweise auch sehr gut vergleichbar mit dem Ballgerist.
Ich möchte das aufnehmen, weil jetzt sind wir auch wieder ganz im politischen Thema drin, oder? Das Stichwort Spezialisierung. Fallmengen, die eben einen höheren Spezialisierungsgrad zulassen, du das einerseits bessere Medizin, andererseits aber auch Kostenersparnis. Und das ist ja ein grosses politisches Thema. Viele Spitäler wollen eigentlich alles machen. In St. Gallen will man jetzt auch in die Herzchirurgie einsteigen. Da frage ich dich als Politikerin, wieso kann das Politik nicht unterbinden? Erste Frage. Und zweite, wieso schafft man es nicht, die Spitallandschaft so gesund auszudünnen, dass eben genau die Spezialisierung sich automatisch müsste ergeben, weil nicht mehr jeder Standort sozusagen alles macht. Das ist doch ein Versagen von der Politik.
Das ist eine ganz schwierige Frage. Das ist nicht einfach so zu beantworten im Sinne von Politik versagt, weil es sind halt verschiedene Interessen rum. Weil jede Gemeinde möchte halt auch können Gesundheitsversorgung gewährleisten. Es ist wirklich auch zum Teil, wenn man halt ein Regierungsrat ist, auch die ganze Spitalplanung an sich, kantonaler Ebene ist und was ganz wichtig ist, wird die kantonal auch so, also ist ja im Gesetz so vorgegeben, auch gemacht, dass man dann auch sagt, ja, es ist ein Scheitern von der Politik, weil jedes Spital ist auch in einem Betrieb und auch setzt Arbeitsstellen voraus und generiert viele Arbeitsstellen und die Versorgung soll einfach gewährleistet sein. Und das sind halt verschiedene Spiele, oder? Wo da mitspielen, dass man da sagen kann, ja, welches Spital ist jetzt wie Frage zu viel oder was ist jetzt der richtige Weg?
Jetzt kommen wir gerade zu den Initiativen. Das ist schlussendlich das Thema, das mit dem zusammenhängt. Aber da möchte ich jetzt gleich nochmal anstoßen, oder? Kantone sind für ihre Spitäler zuständig. Sie hätten es in der Hand, die allenfalls Schlüsse zusammenzulegen etc. Sie regeln die Spitallisten regeln. Und man muss einfach feststellen, was die Politik mal beschlossen hat vor 10, 15 Jahren, dass es eben weniger Spitäler gibt. Das ist einmal ein politischer Gesetz in Bern. Das wird eigentlich von den Kantonen ein bisschen unterlaufen, indem man eben defizitäre Spitäler immer wieder weiter sind. Und die meisten Kantone in der Schweiz sind immer noch bürgerlich regiert. Also das ist schon auch etwas, wo dann auch auf die bürgerlichen Parteien zurückfällt, dass das eigentlich zu wenig gemacht wird. Fehlt es da einfach am Mut oder hat man Angst vor der Abwahl?
Wie jetzt auch sagst, das Aufgreifen mit Angst vor Abwahl kann ein Punkt sein, weil es kommt immer darauf an, in welcher Phase ist jetzt gerade, die Legislatur. Man will sich da nicht die Finger verbrennen, das ist sicher auch ein Punkt, und wo ja jeden auch Politiker oder Regierungsrat sozusagen muss dann auch für sich entscheiden. Und ja, wie halt gesagt, die Spitalplanung ist halt, ich meine jetzt, mit dem Zeichen, das jetzt vielleicht eben die Regierungsrätin Nathalie Rickli gesetzt hat, mit dem Spital Wetzikon, geht mal in eine Richtung, dass es heisst, der Kanton ist nicht für alle da und es ist wirklich einem selber, als Spital, dass es halt nicht so defizitär ist.
Dann muss vielleicht Nathalie Rickli damit rechnen, dass ein Zürcher Oberland bei den nächsten Wahlen deutlich weniger Stimmen bekommt.
Mit dem ist zu rechnen, ja. Aber das ist dann ja, vor allem jetzt der dauert die Legislatur noch ein bisschen. Aber das ist etwas, das jetzt auch einen gewissen Mut braucht. Und dann muss in Kauf genommen werden, vermutlich.
Andrea, du hast vorhin heftig genickt, als er da die Rolle der Politik angesprochen hat, zu der Spitalliste. Was ist da dein Background? Wie siehst du das Spiel?
Ja, also weißt, oder, also was ich schon krass finde, oder, ist die Tatsache, wirklich die Mehrfachrolle der Kantone. Oder? Das ist wirklich, also eben, sie ist Eigner von Spitälern. Sie ist aber auch die, die Gesetze machen. Also du hast, wenn du auf dem anderen Feld spielst, hast du den Goalie. In deinem eigenen Goal hast du auch noch von der anderen Mannschaft. Also, dass diese Entflechtung müsste gemacht werden, ist mir ganz klar. Und ich bin wirklich dankbar für alle Initiativen, die genau dorthin gehen. Ich meine, das, was du hast wollen machen mit den Stadtspitälern, geht ja eigentlich in nichts anderes, oder? Also, es kann nicht sein, dass das die gleiche Gruppierung Mensch ist. Ich muss ehrlich sagen, oder? Nathalie Rickli hat ja viel mehr gemacht, als nur gesagt hat, Wetzikon sei nicht versorgungsrelevant, sondern sie hat nämlich schon abfoltert, hat sie nämlich zugetan. Genau, ja. Sie hat die Adus-Klinik in Dielsdorf hat sie zugetan. Und sie tut sich jetzt ganz klar positionieren und sagt ja nicht, Spital Wetzikon, du bist schlecht. Sondern sie sagt ja nur, Spital Wetzikon, du wolltest austreten aus dem öffentlichen Spitalkreis. Du bist in die Privatisierung. Und jetzt kannst du nicht kommen und kannst die hohle Hand machen. Und ich als privater Spitalbetreiber bin Gott froh, dass das so ist. Weil, oder? Wir haben permanent Objektfinanzierungen. Also, wenn irgendjemand in einen schlechten Groove kommt und schlecht wirtschaftet oder sich überschätzt, geht jedes andere Geschäft, jedem anderen Betriebszweig geht Konkurs. Nur die Spitäler können nachher herangehen und sagen, Sie, Frau Rickli, wir hätten noch gerne 100x Millionen oder x Millionen. Die meinen, das geht einfach nicht, oder? Das geht nicht. Und das ist genau das Gleiche beim Kinderspital. Ja. Also du und ich, wir zahlen mit unseren Steuern, zahlen wir eine Objektfinanzierung von einem Kinderspital. Ich daneben, wo im genau gleichen Markt bin benachteiligt, oder?
Dann hat sie sogar noch die Aussicht verbaut.
Nein, ich bin absolut für einen guten Spitalstandort und dass ein gutes, modernes Kinderspital da dazugehört, ist absolut in unserem Interesse. Und die machen echt ganz viel gutes Zeug, oder? Und trotzdem ist es halt einfach so, dass wir alle zusammen, jeder einzelne von uns, mit dem Geld muss klarkommen, das er einfach zur Verfügung hat.
Ich kontrastiere, da fehlt der politische Druck. Da sind aber auch Bürger und Bürgerinnen tragen da gewisse Mitschuld, eben, weil wer ein Spital schließt oder die Massnahmen ergreift, die du überschrieben hast, wird normalerweise abgestraft. Das hat man auch im Kanton St. Gallen erlebt. Auch Vreno Diener damals in den 10er-Jahren hat das erlebt im Zürcher Regierungsrat. Braucht politischen Druck. Und jetzt haben wir zwei Initiativen da, von der SP, die Prämienentlastungsinitiative, und von der Mitte, die Kostenbremsinitiative. Und ich behaupte natürlich jetzt, beide Initiativen sind eine Art Notwehrinitiative, weil Politik bringt es nicht fertig, dass die Prämien nicht so übermässig steigen. Ich bin für die Initiative in diesem Fall, weil ich sage, es ist eine Notwehrinitiative. Ihr beide sind gegen beide Initiativen. Zuerst Deborah von dir, wieso soll die Kostenbremsinitiative nicht dazu führen, dass Politik gezwungenermaßen, ist ja wie eine Schuldenbremse, als FDP-Lerin bist du ja eine starke Befürworterin von der Schuldenbremse, wieso soll die Initiative da nicht den Druck endlich mal zu Boden bringen?
Also sie setzt halt am falschen Ort an. Es ist eigentlich ganz eine klare Symptombekämpfung und eine Umverteilung, oder? Die Kostenbremsinitiative von der Mitte. Weil sie sagen einfach, es soll, also was halt das Problem dann auch werden kann, ist eine Zweiklassenmedizin. Weil wenn es dann heisst, wir haben jetzt den Betrag können, ja, wir haben schon ausgeschöpft, jetzt sagen bis irgendwie Oktober, dann kommt der
also
Patientin,
das Patient,
ja, ist dann weg. Und dann muss eine Patientin oder ein Patient zum Beispiel eine Hüftoperation machen, ein neues Hüftgelenk eingesetzt bekommen, muss dann warten. Und das können, und das Warten auf irgendeine Behandlung oder eine medizinische Dienstleistung ist eigentlich nicht der Willen auch vom Volk und auch von der Schweiz. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem. Und das möchten wir ja eigentlich können auch weiter vorantreiben.
Wäre denn das so schlimm, wenn man 2-3 Monate warten muss? In anderen Staaten ist das ganz normal. Wäre das so schlimm?
Das Warten ist, wenn man jetzt ja nicht wartet, und dann ist es ja eine Verschlechterung vom Gesundheitssystem, plus mit der Kostenbremse wird auch gar kein Geld gespart, weil es wird ja einfach umverteilt. Also der Bund und Kanton müssen dann noch mehr zahlen und es setzt dann nicht, es tut dann nicht Gesundheitskosten absetzen. Und es ist, weil es setzt eben die Fehlanreize, um zu sagen, ja, jetzt tue ich halt vielleicht noch mehr Leistungen machen, aber ich habe dann gar nicht mehr habe die Freiheit und zu warten oder auch in die Richtung hineinzugehen, ist wirklich eine Verschlechterung vom Gesundheitswesen, wo wir ja so ein hervorragendes Jahr eigentlich haben in der Schweiz.
Ich versuche es jetzt noch bei dir, Andrea, Kostenbremsinitiative, bringt den Druck in die Politik, wo du ja selber sagst, der braucht es. Die schaffen es nicht in Bern oben.
Weißt, und ich verstehe, dass solche Initiativen kommen. Das verstehe ich, oder? Weil man muss immer vom Bürger aus die Initiativen anschauen. Und das ist genau das, was du sagst. Wieso um alles in der Welt wird es einfach immer jedes Jahr noch teurer? Und zwar, wieso fehlt mir immer noch mehr Geld im Portemonnaie? Mir als Individuum. Und ich glaube einfach, oder, mit schaut wirklich die Sachlage falsch an. Also A, redet man immer von diesen 90 Milliarden, die das Gesundheitswesen kostet, mit diskutieren mit über diese Initiative, über 35 Milliarden, die die obligatorische Krankenpflegeversicherung kostet. Das ist mal der erste Fehler, der nie so deutlich gesagt wird. Nachher, de facto ist es einfach so, wir reden immer über Kosten. Wir reden aber nie über die Leistung. Wir sagen immer, es darf nicht mehr kosten und es kostet immer mehr. Wieso kostet es mehr? Unsere Pyramide,
Alterspyramide
steht auf dem Kopf. Bis 2040 sind doppelt so viele 80-Jährige im System wie heute. Es ist auch logisch, wenn du viel ältere Menschen im System hast, hast du automatisch höhere Kosten, weil die älteren Menschen haben häufiger chronische Erkrankungen. Also ich gebe euch hier an diesem Tag heute Brief und Siegel, dass wenn wir das System nicht verändern, dass wir bis 2040 jedes Jahr 2-5% teurere Krankenkassenprämien haben. Okay. Wir müssen das System verändern. Und wir müssen nicht eine Kostendiskussion führen.
Warte, kommen wir auf die Systemveränderung zurück. Ich möchte da nämlich einhaken. Du sagst jetzt da, mit Siegel hast du gesagt, die Prämien steigen weiter. Und wenn man das System nicht verändert, die zweite Initiative bringt eine gewisse Veränderung, nämlich die Prämien. Das ist uns die von der SP, die sagt, es soll kein Haushalt mehr als 10% müssen tragen an der Krankenkasse, verglichen mit dem Einkommen. Das wäre, ich sage jetzt mal, eine Systemänderung. Es wäre nämlich mehr Richtung einkommensabhängige Prämien. Das Element haben wir heute nicht. Und mit dem wären den Leuten mindestens im Portemonnaie geholfen, vor allem mit der Drohung, die du in den Raum stellst, dass die Prämien so weiter steigen.
Und das ist eben überhaupt nicht so. Auch leider Gottes ist die Initiative zielt auf etwas komplett Falsches ab, oder? Sondern sie will den Mittelstand stärken mit Milliarden Ausgaben, oder? Wenn man ein bisschen konservativ rechnet, sind das 3,1 Milliarden, die das der Steuerzahler kostet. Im ganz schlimmsten Fall, weil es ist ja gekoppelt nach einem BIP. Wenn das im ganz schlimmsten Fall kostet, das bis 11 Milliarden.
Das ist ein bisschen umstritten.
Genau, aber gehen wir mal von 3 Milliarden aus. Die 3 Milliarden, die müssen von irgendwo kommen. Also was passiert, sie werden die Steuern anheben. Und wegen dem ist eben nachher niemandem geholfen. Weder ein Mittelstand, der einfach nachher mehr Steuern zahlt, damit sie mehr Prämienentlastung bekommen. Und
jetzt würde ich aber mal These wagen.
Ja, du
hast völlig recht, natürlich. Die Prämienunterstützung würde durch Steuern hauptsächlich müssen erbracht werden. Es gibt aber vielleicht tatsächlich eben auch Anreize am System, wo du nachher nochmal darauf zukommen willst, gleich noch die Sparschrauben anzusetzen. Und für die SP ist das okay. Wenn, das sind ja dann Bundessteuern. Das sind ja Leute, die mehrheitlich gut bis sehr gut verdienen, die Steuern hauptsächlich zahlen. Das ist eigentlich genau das, was die SP will. Also, in ihrer Optik macht die Initiative sehr wohl Sinn.
Ja, also weißt, ich sage dir einfach, oder, also wenn sich die Schweiz das leisten will und die Frage dann auch, ob wir das uns auch leisten können, ist nämlich dann damit noch nicht da. Oder? Aber wir können nicht eine komplette Verstaatlichung machen von sämtlichen Leistungen, die nachher der Mittelstand oder die ganz Schwachen stützen. Wir haben genau das soziale System, das genau das heute macht. Oder? Und wegen dem sage ich dir, und du siehst auch den Gegenvorschlag nachher auch vom Parlament und vom Bundesrat, der zielt ja genau auf das ab, wo er sagt, jawohl, wir verstehen, dass immer weniger Geld im Portemonnaie führig bleibt bei den wirklich ganz tief verdienenden Menschen. Und wegen dem stützen wir auch mit dieser Gegeninitiative wirklich die, die ganz am Ende sind. Von der erwirtschafteten Kaufkraft. Und das ist auch richtig. Und da muss ich auch sagen, das ist richtig, weil wir müssen diesen Leuten müssen wir helfen, die wirklich kleinere Einkommen haben. Aber der Mittelstand, wenn du die Statistiken anschaust, ist seit die Lohnerhöhungen, die der Mittelstand hatte, während der letzten 10 Jahre überproportional gestiegen zu den Krankenkassenprämienkosten. Und wegen dem sage ich einfach, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Milliarden und Milliarden für Sachen sprechen, die einzelnen Menschen zu gut kommen. Das ist ein Sozialsystem. Genau, das ändert eben nichts.
Genau, oder? Du hast vorhin gesagt, das braucht ein Systemänderung. Das ist natürlich nicht die Bezahlung von der Krankenkasse oder von der Prämienhilfe gemeint, sondern du hast das System im Gesundheitswesen gemeint. Ich möchte von dir hören, was sind denn heute deine Vorschläge da im FDP-Stadtpodcast, dass die Prämie moderater steigt als bisher? Und dann möchte ich dich von der Deborah hören, ob sie die Vorschläge teilt und vielleicht sogar als Politiker auch mitnimmt.
Ja, ich glaube, wir können bei jedem Einzelnen von uns anfangen. Mal so, weißt du, so, oder wir sind alle zusammen da. Also, was haben wir für eine Tendenz? Oder? Wir zahlen eine Krankenkasse, wir sagen, hey, ich habe im Fall mega viel gezahlt, also wenn ich einmal etwas habe, dann will ich das sofort. Ich will das bei dem, genau, ich will das bei dem, wo ich entscheide, wo ich jetzt gerne hätte. Und ich will das bestmöglich. Ich will mindestens ein MRI haben, wenn ich irgendeine Abklärung mache. Wenn ich den Fuß vertrampelt habe, dann habe ich dann gerade Zeit, vielleicht am Morgen um 2 nach dem Ausgang, dann gehe ich in Notfall. Freunde, das geht im Fall nicht.
Aber das MRI wird mir doch vom Arzt oder von der Ärztin aufgeschwätzt.
Ja, das ist überhaupt nicht so. Ganz viele Patienten wechseln so manchmal den Doktor, bis sie ihr MRI tatsächlich haben. Und das ist die erste Forderung. Die erste Forderung ist, bitte, wir müssen uns alle an der eigenen Nase nehmen und uns wirklich fragen, was ist
jetzt... Also auch Kundinnen-Patientinnen, oder?
Alle zusammen, ja. Alle wir, das ganze Volk, müssen das machen und uns überlegen, was ist jetzt sinnvoll für mich in welchem Stadium. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, oder, muss man wirklich anfangen, die kantonalen Geschichten zu entflechten mit diesen Spitälern.
Spitallandschaft, 7 Regionen, die den Kantonen wegnehmen, wärst du dafür?
Absolut,
Deborah, wärst du dafür radikal, oder? Kantone, die das eigene Spital nicht mehr selber steuern, es gibt Spital oder Gesundheitsregion, wie man es immer will nennen.
Und weißt du, aber das glaube ich, Entschuldigung, wenn ich dir reinschwätze, oder? Aber ich glaube, das wird politisch wird das nicht möglich sein, oder? Aber ich glaube, ja, dass sich Spitalregionen und Landschaften können bilden mit den verschiedenen Kantonen am Ruder, ich glaube, das wäre absolut möglich. Ja.
Das wären für dich die zwei wichtigsten Massnahmen. Bei der Spitalpolitik ansetzen und aber auch die Anspruchshaltung als Patient.
Also ich habe noch einen dritten ganz wichtigen. Oder? Wir müssen uns überlegen, was wir alles in diesem Grundleistungskatalog zahlen. Und ich würde wirklich befürworten, dass man den Grundleistungskatalog wirklich mal einfach auch um die zusätzlichen Punkte wirklich
ganz,
auch wieder
ganz reduzieren. Ganz ein heisses Thema da schon. Die FDP hat auch schon mal in die Richtung gedacht, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Dann muss ich sofort fragen, ja, was würde denn aus dem Katalog rausgehen? Wäre es tatsächlich nur die globale Kügel, die wir mal per Abstimmung reingetan haben? Oder wäre es mehr? Haben Sie da Vorstellungen, was in diesem Katalog vielleicht draussen müsste sein?
Weißt, ich glaube einfach, oder? Wir haben so Lifestyle-Medikamente. Das war unlängst gerade in der Presse gewesen, dass wir beispielsweise ein Medikament, wo wir sehr übergewichtigen Patienten würden wollen geben, dass das zusätzliche Medikament, das jetzt neben Ozempic kommt, dass man das jetzt so in den Grundleistungskatalog aufnimmt. Und ich muss dir einfach sagen, das macht es für mich wirklich schwierig, oder? Also wenn alle Neuigkeiten, die das System gibt und bringt, nachher automatisch auch in diesem Leistungskatalog ist es wie so ein Candy Store. Also wir Schweizer, wir führen uns auf in so einem Candy Store. Wir nehmen all das raus, was wir für uns gerade wünschen. Und das ist mir wirklich schwierig. Unsere Haltung, und ich sage das von jedem Einzelnen von uns. Jedes von uns muss sich an der Nase nehmen. Und ich meine, das ist ja so. Also je mehr, dass wir konsumieren, umso teurer ist es. Okay. Je mehr Optionen, dass ich in meinem Auto habe, umso teurer ist es. Das ist ganz eine einfache Regelung.
Deborah, wie siehst du die drei Forderungen? Patienten, die sich selber an die Nase nehmen müssen und, sag jetzt mal ganz grob, nicht gerade immer, in Notfall springen. Das zweite, Spitallandschaft neu organisieren, dass eben der Kanton nicht selber Gatekeeper ist, selber zahlt und selber das Spital auch gerade führt. Und das dritte, Leistungskatalog reduzieren. Wie stehst du zu diesen Vorschlag?
Also ich stimme sicher zu. Also jeder selber kann sich wirklich auch die Nase nehmen. Wie du auch gesagt hast, bei einer kleinen Schmerzen gerade in den Notfall zu rennen, das belastet natürlich auch unser Gesundheitssystem. Aber auch mit der Spitalplanung oder auch auf kantonaler Ebene, da finde ich, was es einfach nicht soll sein, ist, dass das jetzt auf einer nationalen Ebene einfach stattfinden soll. Das ist auch nochmal eine andere Diskussion. Soll es jetzt kantonal sein oder auch regional, wenn man so Bereiche macht. Und mit dem Leistungskatalog, was nimmt man jetzt dort, kann man dort reduzieren? Das ist auch eine eigene Diskussion. Was ich auch noch gerne möchte einbringen, ist auch, wir sind ins FDP, fordern vor allem einfach Digitalisierung. Also die Prozesse sind so komplex und jetzt auch mit der Digitalisierung, da sage ich zum Beispiel das elektronische Patientendossier, das EPD. Das wäre einfach so.
Das ist
ein
Desaster.
So,
ich meine, das ist ein Desaster. Wieso bringt das Politik her? Ich verstehe es nicht.
Das wäre jetzt etwas, was mir so fordert und wo einfach auch wichtig wäre, dass jetzt auch zwischen den verschiedenen Leistungserbringern kommuniziert werden, wenn ich jetzt zum Beispiel ein MRI mache, die Bilder dann auch in meinem elektronischen Patientendossier sind, ich kann zu einem anderen Arzt gehen oder muss zu einem anderen Spital, wird irgendwo zugewiesen, dann sind die ganzen Dokumente einfach auch vorhanden. Und das ist dann schon einfach eine Erleichterung im ganzen Prozess hinein. Und es gibt ja auch noch die ganz einheitliche Finanzierung auf ambulant und stationär, das sind die EFAS, da ist man einen Schritt weiter, aber es ist auch sehr schleppend, wo wir auch finden, oder auch seitens FDP, das bringt dann auch die Kosten oder einfach die Leistungen, wie die jetzt abgerechnet werden, das ist auch ein grosser Kostenbetrag, wo man jetzt dort muss auch ansetzen. Und am Schluss ist auch noch zum Beispiel das TARDOC, das ist dann die ganz ambulante Abrechnung. Also das ist ja jetzt, das jetzige System heisst der TARMED, da möchte ich auch nicht zwischen auf Details eingehen, sondern das ist auch ein Punkt, wo man kann einfach sagen, dort setzen wir an, das sind an den Ursachen, eben an diesen Prozess und nicht einfach mit, wie zum Beispiel, ja, unsere Prämien zu deckeln bei irgendwie sagen 10% bei uns im Einkommen.
Letzte Frage an dich, Deborah. Wir haben ja in der Stadtpartei zu Gina Selter im Nationalrat in der FDP-Stadtpartei. Sie ist Präsidentin von HAPUS, vom Spitalverband, FMH-Vertreterverband von der Ärzteschaft. Die hat sehr viele FDP-Vertreterinnen und Vertreter drin. Kannst denn du auch garantieren, dass eben die FDP selber mit diesen Massnahmen, gerade jetzt bei der Digitalisierung, wo ein Geschäft ist, wo ganz stark zwischen der Ärzteschaft, Leistungserbringer und Spitäler, Leistungserbringer spielt, dass dort endlich vorwärts gemacht wird?
Also wenn ich als Politiker würde sagen, ich könnte das etwas garantieren, dann würde ich es da falsch schwätzen. Es ist einfach uns wichtig, wie ihr auch vorher gesagt habt, dass wir einfach dort wirklich den Druck können, setzen und dass dann auch auf, also wirklich in Bundesbern auch mal etwas vorwärts geht in diesen Jahren, wo jetzt einfach wieder alles in den verzögert, weil dann wird auch am Gesundheitswesen nicht geholfen und auch die Kosten, wie man es gesagt hat, explodieren dann und dann ist es auch Erfolg, dass dann auch Kosten werden steigen und ja, eben, das ist dann eigentlich das, wo ich das so kann.
Gut, ich würde es bei dem bewenden lassen, wir sind schon eine halbe Stunde jetzt auf Sendung. Das war die 5. Ausgabe vom FDP-Stadt-Podcast. Da kommt ein klares Nein zu den beiden Gesundheitsinitiativen, wo wir jetzt darüber abstimmen. Die Argumente habt ihr gehört. Ich hoffe, sie sind einleuchtend gewesen. Die nächste Ausgabe vom FDP-Stadt-Podcast Zürich KM kommt am 15. Juni. Dann geht es um das Thema Freiheit, nämlich die Freiheit am Sonntag, wenn und wo man will, einzukaufen, auch in der Stadt Zürich. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche einen guten Tag. Guten Abend, vielleicht sogar schon gute Nacht. Ciao zusammen.